Von Menschen und UFOs. Ein GEP Insider Audiocast.
Für uns ist erstmal das UFO, die mitgeteilte Wahrnehmung eines Zeugen, der an uns herantritt und seine Sichtung über einen für ihn nicht erklärbaren Flugkörper am Himmel meldet.
Das ist spannend.
Die GEP, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens und es ist die größte als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung in Deutschland, die sich hauptsächlich mit der Erforschung des UFO-Phänomens beschäftigt.
Das Thema als Thema ist interessant, auch deswegen, weil es sehr vielfältig ist. Es ist ja ein Thema, das sich wie kaum eine andere Forschungsdisziplin in einer immensen Weise interdisziplinär darstellt.
Von Menschen und UFOs. Willkommen beim Audiocast von Menschen und UFOs. Mein Name ist Günther und auf der anderen Seite ist Mirko in der Leitung. Wir beide sind Mitglieder der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Ein Wortungetüm, das man gerne mit GEP abkürzen darf. Mirko, stell doch die GEP am besten mal vor.
Ja, erstmal schönen guten Tag, Günther. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die GEP ist eine UFO-Forschungsgesellschaft, die bereits 1972 gegründet wurde. Ehemals als Jugendclub, aber später immer mehr und mehr seriöser werdend, haben wir uns zu einer echten privaten Forschungsorganisation gemausert, die UFO-Meldungen entgegennimmt, bearbeitet und dem Sichtungsmelder Hypothesen zur Erklärung des von ihm gemeldeten Sachverhalts zurückgibt. Das ist so das Grobe, was wir tun. Und das tun wir schon sehr lange. Und wie ich meine, wir sind auch in der Lage, uns immer noch ein bisschen zu steigern.
Absolut. Obwohl wir vom Audiocast von Menschen und UFOs natürlich vom Vorstand der GEP grünes Licht erhalten haben, eine Sendung mit dem Untertitel Ein GEP Insider Audiocast zu veranstalten, arbeiten und produzieren wir unabhängig. Das heißt, für die Inhalte sind wir selbstverantwortlich.
So ist es. Also der ganze Müll, den wir hier erzählen, wenn euch irgendwas nicht passt, sagt es uns, wir waren's.
Richtig, wir wären dann auch schuld an all den Sachen, die schief laufen.
So ist es.
So, wir haben uns überlegt, um das hier so mal locker zu starten, das ist hier jetzt mehr so eine inoffizielle Pilotfolge, die wir, Mirko und ich, so ein bisschen untereinander abhalten wollen, dass wir damit beginnen, uns gegenseitig ein paar Fragen an den Kopf zu werfen.
Also wir machen das, was andere Leute auch tun. Wir plaudern und ihr dürft zuhören. Mal schauen, ob es euch gefällt.
Genau, Mirko, erzähl doch mal am besten, du bist ja wahrscheinlich auch nicht als UFO-Forscher auf die Welt gekommen, sondern hast irgendwann das Interesse am Thema entdeckt. Wie war dein ufologischer Werdegang?
Mein ufologischer Werdegang begann, wie glaube ich, bei nicht wenigen der Szene als Jugendlicher. Und wenn ich jetzt sage als Jugendlicher, dann müssen wir zurückblenden, weit in die Zeit, in die Ende der 70er Jahre. Damals hatten wir eine Zeit, die geprägt war von Veränderung, von Aufbruch und Umbruch. Und eine der entscheidenden Dinge, die in dieser Zeit passierten, war, dass viele Dinge in Frage gestellt wurden, dass Autoritäten in Frage gestellt wurden. Man hat sich gefragt, ja, gibt es da nicht noch irgendwas anderes? Kann man sich nicht noch irgendwie ganz andere Dinge vorstellen? Und es ist kein Zufall, dass gerade in den 70er Jahren solche Dinge wie Präastronautik populär wurden. Also jene Theorie, die am bekanntesten der Schriftsteller Erich von Däniken vertritt. In diesem Zuge wurde auch das Thema UFO populärer, es kam in die Medien, es gab Bücher dazu und als Jugendliche hat man natürlich begonnen, sich für alle diese modernen, populären Dinge zu interessieren. Ich war vielleicht damals kein Anhänger von Popstars, aber das UFO-Thema fand ich spannend, weil es etwas total Neues war, für mich jedenfalls. Es war ein Rätsel, für das noch niemand eine Erklärung hatte. Und es war interessant, sich damit zu beschäftigen. Das war so der Beginn. Wie war das denn bei dir?
Ein klein bisschen anders. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch noch ein bisschen jünger bin als du. Ich bin ja in den späten 70ern erst geboren worden und dann in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Ich bin in den 90ern zu dem Thema gestoßen. Für mich gab es schon immer eine ganz ungeheure Faszination an allen Dingen, die so ein bisschen unbegreiflich, mysteriös sind. Und das hat sich letztendlich ganz besonders im UFO-Thema niedergeschlagen. Ich fing dann an, mich dafür besonders zu interessieren. Vorher waren es eben auch Geister, auch Präastronautik war mit dabei. Aber einmal alles sehr nur an der Oberfläche. Bei dem UFO-Thema bin ich dann hängen geblieben und bin über verschiedene Publikationen, die es in den 90ern ja nachher bei uns auch gegeben hat, darauf aufmerksam geworden, dass es so etwas wie eine UFO-Forschung überhaupt gibt, sogar in Deutschland. Ich bin dann Mitglied geworden in verschiedenen Vereinen, die sich mit Parawissenschaften und insbesondere dann auch der Ufologie befasst haben. Bin 1997 in die GEP eingetreten und da quasi hängen geblieben.
Wo du schon sagst, ich möchte mal kurz einhaken,
ja.
Wo du sagst, ja, ich habe da erst erfahren, dass es überhaupt eine UFO-Forschung gibt. Man muss sich noch einmal verdeutlichen, dass wir in der gesamten Zeit vor Mitte der 90er Jahre gab es kein Internet, gab es praktisch keine E-Mail, außer so Boxennetzen wie Mausnet und ein paar andere Sachen, aber alles eher für Hobbyisten gedacht, keine große Verbreitung. Und auch damals war das UFO-Thema ein Nischenthema. Also wenn jemand ein UFO sah, wenn jemand sich für das Thema UFOs interessierte, was konnte er tun? Er konnte nur in die Buchhandlung gehen und dort Bücher kaufen oder in einer Bibliothek einsehen. Eine Suchmaschine, wo ich heute hingehe, meinen Rechner anmache, Suchfeld eingeben, UFO und lass suchen und bekomme 100 Millionen Treffer, das gab es nicht. Mein Einstieg war denkbar schwierig. Ich habe mir damals gefragt, es muss doch möglich sein, zu diesem Thema mehr zu erfahren. Und dann habe ich angefangen, habe diesen, die Älteren werden es wissen, es gibt ein Verzeichnis lieferbarer Bücher, der Libri-Index. Das war damals zwei große, schwere, dicke Bücher, also die sehr dick, sehr schwer, die lagen entweder in Buchhandlungen aus und auch in öffentlichen Bibliotheken. Und da habe ich so nach U gesucht, wie UFO oder A wie Alien. Und bin zufällig auf eine Publikation, auf ein kleines, schmales A5-Heftchen der GEP gestoßen. Und erst so habe ich überhaupt die GEP gefunden. Ich hätte sonst nie erfahren, dass es eine GEP gibt. Und bin dann Mitglied geworden. Das war 1989.
Das war bei mir Reinhard Habeck. Der hat ein Sammelband rausgebracht, UFOs das Jahrhundertphänomen, in dem er bekannte oder weniger bekannte Menschen zur UFO-Frage interviewt hat. Das waren Leute aus der Szene, aber auch Prominente. Ein Interview wurde mit Gerald Mosbleck geführt, der damals zweiter Vorsitzender des Vereins war. Und der hat ja fast in einem Nebensatz erwähnt, dass man auch Mitglied werden könne in der GEP. Und das fand ich ganz schön interessant, denn ich hatte mir das Interview durchgelesen und das, was dort rüberkam, nämlich dass UFO-Forschung im Sinne von Einzelfalluntersuchungen gemacht wird, das hat mich sehr interessiert und fasziniert. Und ich habe gedacht, Mensch, das wäre ja prima, wenn man sich da mal dran beteiligen könnte. Und ja, zwei Zeilen später rief er dann auch dazu auf, Mitglied zu werden. Und das habe ich dann gemacht, nachdem ich mir Material bei der GEP bestellt hatte, unter anderem dann auch das Journal für UFO-Forschung, das meinen sehr positiven Eindruck vom Verein nochmal verstärkt hat. Und da bin ich Mitglied geworden.
Worauf es mir ankam, ist das Folgende. In der Vor-Internet-Zeit führten solche gesellschaftlichen Randthemen, wie es das UFO-Phänomen damals war und wohl heute noch ist, auch deswegen ein Nischendasein, weil der Interessierte gar nicht die Möglichkeit hatte zu erfahren, oh, da gibt es eine Forschungsorganisation, da gibt es eine Meldestelle. Es war ja damals, wenn man sich so fragt, wie sind denn die UFO-Melder auf die Idee gekommen, der GEP ein UFO zu melden? Ich habe selber in Hamburg zusammen mit Freunden auch eine eigene Meldestelle betrieben. Und da haben wir auch die Leute gefragt, ja, wie habt ihr uns denn überhaupt gefunden? Und es war damals nicht selten, dass der UFO-Zeuge mehrere Stationen genannt hat, bevor er dann auf eine ufologische Vereinigung traf. Also ich habe beim Flughafen angerufen, ich habe bei der Sternwarte angerufen, ich habe beim Planetarium angerufen, ich habe die Polizei angerufen und wurde immer von Stelle zu Stelle weitergereicht. Und irgendwo am Ende hat er mal zufällig von irgendjemandem erfahren, du hör mal, da gibt's Leute, die befassen sich hauptsächlich damit, ruf die doch mal an. Also das war damals auch für die UFO-Zeugen, auch für die Sichter, ein schwieriges Unterfangen, jemanden überhaupt zu finden, der in der Lage und willens war, die UFO-Sichtung entgegenzunehmen.
Ja, das stimmt. Wir haben ja auch seinerzeit im Havelland eine UFO-Meldestelle betrieben als Ableger von CENAP und sind damals auch in einer Presseaktion an die Medien gegangen, um zu sagen, wir sind eine UFO-Forschungsgesellschaft, eine UFO-Vereinigung, die Sichtungen von Bürgern entgegennimmt. Hier haben Sie eine Telefonnummer, rufen Sie uns gerne an. Das ist dankbar auch angenommen worden und man hat es dann an der Stelle gemerkt, wenn Fälle berichtet wurden, die schon sehr weit zurücklagen, wo die Zeugen dann in dem Moment, wo sie in der Zeitung davon gelesen haben, dass es so eine Stelle gibt, das sehr dankbar aufgegriffen haben, weil sie bis dahin ihre Sichtung und ihre Erfahrung mit sich herumgetragen haben und gar nicht wussten, wo sie das hinmelden sollten.
Ich glaube, das war damals ein wesentlich größeres Problem, als es heute war. Und umso erstaunlicher ist es, dass UFO-Forschungsorganisationen wie eben auch die GEP über einen reichen Fundus, über einen reichen Katalog an UFO-Fällen verfügt, der so in der Mitte der 70er Jahre startet und sich bis in die Gegenwart hinein erstreckt. Wo du aber schon das Stichwort CENAP genannt hast, wäre für mich eine Frage ganz interessant. Es gibt ja seit vielen Jahren diverse UFO-Organisationen, die sich um das UFO-Phänomen kümmern, es begleiten, kritisch untersuchen, vehement verteidigen oder genauso vehement kritisieren. Und auch die Stellung dieser UFO-Organisationen ändert sich im Laufe der Zeit. Wenn wir heute mal zurückblicken auf die letzten, sagen wir mal 20 Jahre. Wie hat sich eigentlich die Position der CENAP zum UFO-Phänomen und in der Gesellschaft verändert? Was ist so deine Meinung dazu?
Also zuerst möchte ich an der Stelle mal festhalten, es heißt das CENAP. An zweiter Stelle,
ich denke, es heißt immer das CENAP.
Richtig. Ja, an zweiter Stelle der Werdegang von CENAP und der Blick von auf das CENAP hat sich im Laufe der Jahre, glaube ich, schon sehr verändert. CENAP sagt ja heute von sich noch gerne, oder zumindest die Stimme, die man aus dem CENAP vernimmt, dass sie so ein bisschen das rote Tuch der Ufologie waren und sind. Und das stimmt auch. Ein wenig neu hinzugekommen ist jetzt lediglich, dass sich auch Vereine wie zum Beispiel die GEP, die den Weg mit CENAP sehr lange zusammengegangen ist, sich distanziert hat. Warum ist das so? CENAP hat in ihren Anfängen, die haben sich 1976 gegründet.
Und dazu muss man kurz sagen, es haben sich damals drei Organisationen sehr zeitnah gegründet. 1974 die GEP.
Nee, das stimmt nicht.
Oder?
1972 die GEP, 1974 MUF und CS und 1976 CENAP.
Ja, aber das war doch eigentlich in einer sehr, also von heute aus betrachtet, in einer recht zeitnahen Abfolge.
Absolut. Und das ist ja alles so ein bisschen daraus auch hervorgegangen, dass es vorher im Grunde genommen nur die DUIST gegeben hat.
Nicht ganz. Das war auch damals ein anderes Bild. Deswegen sagte ich ja auch, die 70er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs. Und wenn man das jetzt ins Kleine herunterbricht, auch des ufologischen Umbruchs. Die große bundesweite Organisation war damals die DUIST, ohne Zweifel, ohne Frage. Ja. Mit dem Veröffentlichungsorgan UFO-Nachrichten. Aber es gab parallel dazu auch regionale Gruppen, die von sehr engagierten, meistens Frauen geleitet wurden. Ich erinnere da an Ilse von Jakobi in München, an Anni Bagun oder Julia Zimmermann, die, ich glaube, im letzten Jahr verstorben ist. Also das waren so die großen Säulen der deutschen Ufologie, die sich völlig anders ausgerichtet haben als die Organisation, über die wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Und insofern war das schon eine Zeit des Umbruchs und insofern würde ich schon sagen, dass auch die Gründung dieser Organisation nicht rein zufällig geschah, sondern dass die Zeit reif war, auch das UFO-Phänomen von einer anderen Warte aus zu betrachten.
Und da hat das CNAP absolut auch seinen Beitrag dazu geleistet. Man denke zum Beispiel, dass es CNAP war, die ein heute relativ bekannten Stimulus überhaupt erst bekannt machte und ins Bewusstsein rückte.
Als Stimulus überhaupt entdeckte?
Ja, genau. Und zwar den sogenannten Miniatur-Heißluftballon. Vorher gab es eine gewisse Anzahl von UFO-Sichtungen, die wirklich relativ faszinierend und spektakulär klangen und die sich mit einem Schlag plötzlich alle erklären ließen. Das haben wir im Großteil zum Beispiel CNAP zu verdanken. Das wären sonst alles Fälle, die nach wie vor wahrscheinlich als ungeklärt gelten würden.
Und wir reden hierbei nicht nur von deutschen Fällen, sondern wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, wenn man einmal verstanden hat, welche Parameter diesen Stimulus auszeichnen, dann kann man auch viele internationale Fälle, die bis dato als ungeklärt gelten, eigentlich relativ einfach erklären, weil die Schlussfolgerung, dass es sich um ein MHB, also einen Miniatur-Heißluftballon handelt, dann sehr nahe liegt, aufgrund des optischen und flugdynamischen Verhaltens. Bevor wir noch jetzt zu den, oder vielleicht später mal zu den Negativer kommen oder zur berechtigten Kritik, wenn man will, muss man natürlich noch eine zweite Sache hervorheben, meiner Ansicht nach ganz wichtig, nämlich die immense Arbeit, vor allem englischsprachige Dokumentationen in einer, wie auch immer gearteten, deutschsprachigen Version, den deutschen UFO-Forscher zur Verfügung gestellt zu haben. Also CNAP hat unglaublich viele Sonderbände herausgebracht, die wir auch heute als PDF-Download, soweit ich das weiß, kostenlos erhältlich sind. Das ist schon für die damalige Zeit ungeheuer gewesen. Man kannte ja sonst nur seine deutsche Szene, man kannte so ein bisschen Literatur, man kannte das UFOV und den CNAP-Report und in den 90er Jahren den UFO-Kurier, der zeitweise erschien. Das waren die Informationsquellen. Und dass jemand sich diese ungeheure Arbeit macht, Dokumentationen, die auch nicht so ohne weiteres zugänglich waren, das waren ja auch so kleine Vereinsdokumentationen von amerikanischen UFO-Vereinigungen, das alles zu übersetzen und dem deutschen Publikum zur Verfügung zu stellen, das war eine riesige Arbeit und man kann es, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig es auch zum Verständnis des UFO-Phänomens war, diese Dokumentation auch vorrätig zu haben und auch reinsehen zu können. Trotz der großartigen, wegweisenden und wichtigen Arbeit, die CNAP über lange Jahre hinweg geleistet hat, ohne Zweifel, also das muss man auch ganz anerkennend, ehrlich und deutlich sagen, hat sich doch in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, das Bild von CNAP nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch gerade in der UFO-Szene gewandelt. Was ist passiert?
Na, was passiert ist, also hinter den Kulissen kann ich gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall fiel von außen auf, dass CNAP Zeugen nicht so gut behandelt hat, wie sich das gehört. Das heißt, dass wir tatsächlich auch Meldungen bekommen haben, wo die Zeugen gegebenenfalls vorher bei CNAP gewesen sind, sich dort nicht ernst genommen gefühlt haben, was bei diesem Thema ja besonders wichtig ist. Und das hatte gar nicht so viel damit zu tun, dass eventuell die Erklärung für das UFO-Erlebnis des Zeugen zu banal gewesen wäre, weil eventuell ein natürlicher Stimulus dafür ausfindig gemacht werden konnte. Das hatte mehr damit zu tun, die Art und Weise, wie wurde mit den Leuten geredet, wie wurde ihnen vermittelt, dass man sie ernst nimmt. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass CNAP immer mehr auffiel durch Kollegen-Bashing, in dem bestimmte Personen herausgepickt.
Also letztlich durch verbale Entgleisung.
Absolut. Und das leider auch in der Öffentlichkeit.
Also wir halten mal fest, der eigentliche fachliche Inhalt der CNAP-Arbeit war über lange Jahre gut, Und ist, glaube ich, auch in den 2000ern noch bis zur Gegenwart in vielen Bereichen ganz ordentlich und ganz gut. Und das kann man vom Fachlichen her auch nachvollziehen, was da gemacht wurde. Das Problem ist aber, glaube ich, dass der Umgang sowohl untereinander innerhalb der UFO-Szene als auch der Umgang mit an dem Thema UFO-Interessierten, wie zum Beispiel UFO-Zeugen und auch anderen Leuten, Pressevertretern oder Menschen, die sich einfach nur von außen für das UFO-Phänomen interessieren, mal was dazu wissen wollen, auf einmal vielleicht nicht, aber so im Laufe der Zeit immer merkwürdiger wurde, immer radikaler wurde und sich diese Radikalität auch gegenüber den Zeugen geäußert hat. Das ist, glaube ich, das Problem, was CNAP so im Laufe der letzten 15 Jahre erlebt hat.
Ja, schade.
Ich glaube, dass das wirklich Tragische ist eigentlich daran, dass ich trotz der guten fachlichen Arbeit, das muss man nach wie vor sagen, und vieles von dem, was die Kollegen dort ermitteln und auch die Ergebnisse, zu denen sie kommen, kann ich in großen Teilen nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass sich die CNAP immer mehr und mehr, oder das CNAP immer mehr und mehr gewandelt hat vom UFO-Erforschungsnetzwerk zum UFO-Beleidigungsnetzwerk. Und irgendwann macht es keinen Spaß mehr, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil man nicht ständig beleidigt werden will. Ich glaube, das ist eher so das Problematische daran.
Ja, das stimmt. Ich hätte mir da oft gewünscht, dass das an der einen oder anderen Stelle einfach auch ein bisschen lockerer genommen worden wäre. Das ganze Thema, dass man da nicht so verbissen irgendwie drauf guckt und auch meint, irgendwie die Ufologie-Polizei zu sein. Das hat sich leider immer mehr verschärft, bis eben dann auch diese Distanzierung seitens der GEP da notwendig geworden ist. Einfach auch aus Selbstschutz heraus. Und ich habe es sehr schade gefunden, dass darauf auch nur wieder irgendwie Polemik kam und keine Auseinandersetzung mit den Inhalten, dass man einfach mal schaut. Ich meine, diese Distanzierung hatte ja seinerzeit auch nicht einfach bloß gesagt, wir distanzieren uns, sondern es sind Begründungen genannt worden, inklusive Quellen. Man hätte also durchaus sich mit den Quellen und mit den Argumenten auseinandersetzen können und einfach mal schauen können, was ist denn da los bei uns?
Vielleicht zur Erklärung für die Zuhörer, die jetzt mal mit diesem Sachverhalt der Distanzierung noch nichts anfangen können. Vor wie vielen Jahren? Vor einigen Jahren hat sich die GEP offiziell vom CNAP als Organisation distanziert. Und sie hat nicht gesagt, also mit euch spielen wir nicht mehr, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben, sondern die GEP hat gesagt, wir haben ganz klare, berechtigte, aus unserer Sicht berechtigte Kritikpunkte. Diese Kritikpunkte führen wir auf in unserer Erklärung. Wir sagen euch, was wir kritisieren. Und das genau ist der Grund, weshalb wir einfach keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit sehen. Das, glaube ich, ist so das, wovon wir reden, wenn wir von Distanzierung sprechen. Und in diesem Jahr hat sich ja nicht nur die GEP, sondern auch der CNAP nahestehende auch von der CNAP distanziert, auch in einem offiziellen Schreiben auf einer Webseite. Also es sieht so aus, als ob es um die CNAP herum als Organisation so ein bisschen einsamer
wird. Ja, sieht ganz so aus. Na, man wird beobachten müssen, wo das noch so hinläuft, weil letztendlich der Kopf von CNAP sagt, ich ziehe mich zurück. Das hat er aber schon vor geraumer Zeit gesagt. Dann war er wieder mal voll da. Jetzt ist er wieder dabei, sich zurückzuziehen. Und das ist von außen ist irgendwie immer nicht so ganz klar, wie der Stand der Dinge ist. Das ist mehr verwirrend als alles andere.
Genau, aber ich denke, wenn wir jetzt schon bei der Betrachtung der UFO-Szene sind, können wir jetzt ja mal einen kleinen Sprung machen. Also von den Alteingesessenen, von jenen Organisationen und Teilnehmern, die schon seit den 70er Jahren dabei sind, zur jüngsten und neuesten Organisation, die im deutschsprachigen UFO-Bereich, in der deutschsprachigen UFO-Community mitmischen möchte, der Exopolitik. Vor einigen Jahren gegründet, und in dem Versuch, sich als neuer Spieler auf diesem Feld zu etablieren, hat die Exopolitik auch zu Kontroversen geführt. Sie wurde auch innerhalb der UFO-Szene durchaus kontrovers diskutiert. Was ist deine Meinung? Wo steht die Exopolitik heute? Wie kann man sie heute einordnen?
Also alles in allem stehe ich der Idee der Exopolitik, der Ausgangsbasis der Exopolitik, ziemlich kritisch gegenüber. Das liegt ganz schlichtweg daran, dass die Exopolitik als Grundannahme feststellt, dass es so etwas wie außerirdisches Leben definitiv gibt, dass wir in zweiter Instanz von diesen Außerirdischen besucht werden und in dritter Instanz, dass die Regierungen oder einige Regierungen davon Kenntnis haben und das Ganze vertuschen. Und ab Punkt 2 steige ich quasi schon aus. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es so etwas wie die Leben im Universum gibt. Möglich ist es. Das kann man nicht ausschließen. Wir wissen es nicht. Aber an der Stelle, wo zweifelsfrei feststeht, dass sie uns besuchen, da kann ich nicht mehr mitgehen. Für mich ist das UFO-Phänomen nicht zwangsläufig gleichgesetzt mit der extraterrestrischen Hypothese, die ja besagt, dass wir von Außerirdischen besucht werden und dass diese Besuche von Außerirdischen sich im UFO-Phänomen manifestieren.
Vielleicht noch mal kurz ein bisschen in die Basics gehen, so ein bisschen in die Grundlagen. Die These der Exopolitik ist, wir wissen, dass es Leben außerhalb der Erde gibt. Wir wissen, dass es im Universum Leben gibt. Wir wissen, dass es intelligentes Leben gibt. Und wir wissen, dass es Kontakt zu diesem intelligenten Leben gibt. Auf irgendeine Art und Weise gibt es einen Kontakt. Das ist erstmal gesetzt. Das sind Basics, das sind Fakten für die Exopolitik. Und jetzt geht es darum, allen anderen Menschen diese Wahrheit mitzuteilen, das zu verkünden und im Nachgang gleichzeitig die Frage mit zu bearbeiten, warum diejenigen, die auf der Erde diese Kenntnis haben, nämlich die Regierungen, uns das verschweigen. Das ist so die Kernthese.
Gut zusammengefasst.
Ja, und jetzt geht es ja so weit zur Politik darum, nicht um die Frage, sind UFOs, also ist das, was wir unter dem Begriff UFO verstehen, ist das etwas genuin Außerirdisches, etwas Fremdes? Oder ist es vielleicht etwas ein ganz normales Phänomen, das nur viel identifiziert wird? Da gibt es verschiedene Meinungen. Die eingangs erwähnte Organisation, das CNAP, sagt ja, alle UFO-Sichtungen sind herkömmlich erklärbar. Das sind alles viele Identifikationen. Das sind zum großen Teil Miniaturheißluftballone oder Planeten oder technische Phänomene im Luftraum. Flugzeuge, Drohnen, was auch immer. Also es ist alles erklärbar und es gibt keinen Rest und man kann alles erklären und es gibt gar kein UFO-Phänomen. Und die genaue Gegenposition dazu vertritt die Exopolitik, die sagt, nein, nein, wir wissen, dass es Phänomene gibt, die sich nur durch die Existenz Außerirdischer erklären lassen. Das sind so die Prämissen. Also davon reden wir jetzt. Und die Frage ist, wo stehen wir als GEP?
Ich würde sagen, in der Mitte dieser zwei von dir genannten Extreme. Die GEP sagt sehr gerne, sie würde ergebnisoffen forschen. Und das ist für mich genau der Knackpunkt, dass das Ergebnis nicht im Vorhinein feststeht, sondern dass die Frage im Raum steht, nachdem man festgestellt hat, dass es so etwas wie UFO-Erfahrungen von Menschen gibt, sich als nächstes die Frage stellt, was ist das? Und das ohne im nächsten Satz gleich zu beantworten, es sind Außerirdische oder es ist dieses, es ist jenes, es ist alles erklärbar. Das ist so einfach nicht zulässig, meiner Meinung nach. Sondern nur die Frage, was ist das?
Also das heißt, wir starten eine Untersuchung und schauen mal, was dabei rauskommt.
Richtig.
Ich denke, es gibt noch bei der Exopolitik, jeweils für mich, noch einen zweiten Aspekt, den ich für kritikwürdig halte. Und zwar auch den der internen Organisation von Exopolitik. Während die meisten Vereinigungen, die es so gibt, hat man irgendein Interessierter mal gegründet. Und gesagt, ja, ich fange mal an und dann machen wir was zusammen und dann kommen noch vielleicht zwei andere Interessierte und dann arbeitet man irgendwie zusammen und macht irgendwas. Und wenn das gut läuft, dann konstituiert man sich, wie die GPA zum Beispiel, aber die GPA ist nicht die einzige Organisation dieser Art, man konstituiert sich als Verein. Und ein Verein ist ja erstmal, wenn man das ernst nimmt und die GPA nimmt das ernst, etwas Demokratisches. Also das heißt, die Vereinsmitglieder kommen zusammen, es gibt Wahlen, da wird ein Vorstand gewählt, der eben für den Verein spricht, es gibt einen Kassenprüfer, es gibt also, wie in jeder anderen Organisation, werden die Leute dazu bestimmt, sie müssen sich erklären, sie müssen auch Rechenschaft ablegen und das ist das, was ich eigentlich als eine gute Forschungsorganisation verstehen würde, nämlich, dass man auch irgendwo unter einer demokratischen Kontrolle steht, eben unter der demokratischen Kontrolle der Vereinsmitglieder. Und das sehe ich bei Exopolitik nicht.
Was siehst du stattdessen?
Ich sehe stattdessen, dass es da einen Chef gibt, das ist der Herr Fleischer, und der entscheidet alles. Der fragt keinen, der konsultiert sich mit keinem, jedenfalls sagt er das nie. Also wir hatten ja eine sehr interessante Diskussion auf einer der letzten DeRuFo-Tagungen. Da hat der Fleischer gesagt, ja, und ich biete euch an, ihr könnt gerne auf unsere Webseite und ich mache da für euch was fertig und das könnt ihr alles nutzen. Und war dann ein wenig erstaunt, dass dann die GEP und auch die DeRuFo gesagt haben, Moment, wir können das nicht einfach so entscheiden. Wir müssen erstmal den Vorstand befragen, dann müssen wir vielleicht einen Beschluss fassen, dann müssen wir vielleicht mal unsere Mitglieder fragen, was die davon denken, dass wir auf einer Exopolitik-Webseite auftreten. Und das war ihm als Konzept erstmal so ein wenig, ich will nicht sagen fremd, aber ein bisschen überrascht, dass man das nicht gleich so machen konnte, sondern erstmal gesagt hat, ja, aber wir als Verein müssen uns halt eben absprechen, wir müssen darüber diskutieren, wir müssen ein Meinungsbild schaffen, wir müssen auch wählen, also müssen auch demokratisch entscheiden. Wohingegen bei der Exopolitik, also da ist ein Chef und der sagt, du machst das, du machst das, du machst das und fertig. Und ich habe auch nie vernommen, dass es innerhalb der Exopolitik kontroverse Diskussionen gab. Also ich persönlich würde mal von dem, was mir bekannt ist, mal bezweifeln, dass Exopolitik eine demokratische Organisation ist. Das ist einfach so ein Gefühl für eine Firma. Gibt es einen Firmenchef, das ist der Fleischer und der entscheidet. Punktum.
Auf der Tagung, ja, sowohl der DeRuFo als auch auf der Tagung der GEP 2009 hast du ziemlich deutliche Worte dafür gefunden auch.
Ja, also wenn ich ein Demokratiedefizit sehe, finde ich dafür deutliche Worte. Ich habe mich bemüht, da jetzt nicht den Fleischer als Person zu kritisieren, sondern die Exopolitik als Organisation. Und wenn ich den Eindruck habe, dass eine Organisation nicht demokratisch verfasst ist, dann denke ich mal, sollte man das auch sagen.
Du würdest also schon sagen, dass UFO-Forschung und Exopolitik nicht unbedingt zusammengeht.
Das wiederum sagt die Exopolitik ja selbst von sich. Sie selbst definiert sich ja nach ihrer eigenen Selbstdarstellung ja nicht als Forschungsorganisation, sondern als eine Organisation, die auf die Gesellschaft Einfluss nehmen will. Wobei meines Erachtens nach in einer ziemlich überheblichen Art und Weise der gute Ruf von Nichtregierungsorganisationen genutzt wird, um in deren Schatten zu segeln. Also es gibt NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel Greenpeace, wie Ärzte ohne Grenzen, die in völlig anderen Zusammenhängen gute Arbeit leisten. Und die nimmt man sich als Abziehbild und sagt, ja, wir sind das gleiche im UFO-Bereich. Ja? Also wir wollen gesellschaftlichen Einfluss. Und der Exopolitik selber versteht sich auch, soweit ich das verstanden habe, nicht als Forschungsorganisation, sondern als eine Organisation, die politischen Einfluss nehmen will, um eben allen Menschen ihre Wahrheit zu enthüllen, nämlich die Wahrheit, dass UFOs Außerirdische sind. Das ist so die Idee, eigentlich eine propagandistische Idee.
Na ja, sagt ja im Grunde genommen der Name Exopolitik, zeigt ja schon, wo es hingehen soll, ne?
Genau, aber gerade Nichtregierungsorganisationen legen ja auch großen Wert darauf, dass sie in der Regel ein demokratisches Fundament haben und dass sie auch ihre Entscheidung, warum sie etwas wie machen, auch dem Publikum gegenüber transparent machen. Und genau das sehe ich bei Exopolitik nicht. Da wird gar nichts transparent gemacht. Da wird von Herrn Fleischer angeordnet, wie was zu tun ist. Es wird von ihm eingesetzt, wer irgendwo Regionalleiter ist oder nicht Regionalleiter ist. Und damit hat er sich. Also damit verhält sich eigentlich die Exopolitik mehr wie ein Unternehmen, wie eine Firma, die Angestellte hin und her schiebt und weniger wie eine politische Organisation, als die sie eigentlich wahrgenommen werden möchte. Das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, aber kann es nicht auch sein, dass man lediglich gar nicht so viel davon mitbekommt? Letztendlich bekommt man ja immer am meisten davon mit, von den Leuten, die aktiv sind. Und das scheint an der Stelle ja tatsächlich Robert Fleischer zu sein. Aber was hinter den Kulissen abgeht?
Naja, man merkt schon, wenn man sich ein bisschen umhört, dass es in der einen oder anderen Stadt regionalen Gruppen gibt, die dann auftreten, dass die auch manchmal etwas exzessiv bei bestehenden regionalen Gruppen auftreten und dort ihre Ideen propagieren und manchen schon etwas negativ aufgefallen sind deswegen, das fällt dann schon auf. Und insofern weiß ich nicht. Also ich finde, aus meiner Sicht ist die Exopolitik eine eher fragwürdige Organisation als nur eine persönliche Meinung. Ich kann mich auch
wünschen. Bist du froh darüber, dass die GEP sich nicht sofort in eine Verbandelung mit der Exopolitik gestürzt hat, sondern tatsächlich auf Distanz geblieben ist, ohne dieses Exopolitik-Bashing zu betreiben?
Ja, also ich war immer dafür, von Anfang an, vom ersten Moment, dass die GEP Distanz zur Exopolitik hält, ja. Und vom Bashing, egal wem gegenüber, hatte ich gar nichts. Also ich denke mal, argumentieren ist immer besser als zuschlagen. Und Meinung austauschen ist immer besser als gegenseitiges Bashing. Und ich glaube, es kommt nicht darauf an, wer schneller zurückbeleidigt, sondern es kommt darauf an, wer die besseren Argumente hat. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und aus dem Grunde, glaube ich, ist es gar nicht mal so schlecht, dass die GEP doch eine gesunde, kritische Distanz zu anderen Organisationen hält, auch und gerade zur Exopolitik.
Mirko, von 2000 bis 2008 warst du zweiter Vorsitzender der GEP.
Ja.
Mit welchen Vorstellungen und Ideen hast du denn seinerzeit die Aufgabe übernommen und wie findest du, hat sich die GEP seitdem so entwickelt?
Also meine Idee war und meine Hoffnung war, die GEP ein klein wenig nach außen hin zu öffnen. Sie war doch von Anfang an immer sehr auf die Forschungsarbeit sehr Gutes, das ist die gute Sache, aber man muss auch die Ergebnisse der Arbeit auch in den Haushalt tragen. Man muss sie auch mal publik machen. Man muss auch mal sagen können, schaut her, das haben wir erforscht, das sind die Ergebnisse, zu denen wir gekommen sind. Und mein Ansinnen von Anfang an war es, mal zu schauen, was gibt es denn noch für Organisationen, die im UFO-Feld tätig sind. In dieser Zeit, wo ich bei der GEP angefangen habe, ein bisschen aktiver zu werden, fällt auch die Gründung des Forum Parawissenschaften, heute Gesellschaft der Normalistik. Auch das war aus meiner Sicht ein Schritt, Themen, die im weitesten Sinne zum Sachgebiet Anomalistik gehören, auf eine seriöse Weise dem allgemeinen Publikum zu präsentieren und verständlich zu machen. Und insbesondere zu sagen, es gibt nicht nur die Marktschreier, es gibt nicht nur die Scharlatane, es gibt nicht nur die Kritiker, es gibt auch eine ganz seriöse Forschung. Es gibt Leute, die sehr seriös diese Themen bearbeiten, die auch zu Ergebnissen kommen, die aber oftmals leise sind und dem allgemeinen publizistischen Radau etwas unterzugehen drohen. Und von daher fand ich es gut, dass es dann noch ein paar mehr gab, die sich gesagt haben, ja, wir müssen mal sehen, dass wir diese seriöse Schiene anomalistischer Forschung bekannter machen. Das war so die Idee.
Und wo stehen wir da jetzt, deiner Meinung nach?
Ich glaube, wir haben uns ein klein wenig bewegt. Nicht viel, zugegeben, aber ein klein wenig schon, etwa allein schon dadurch, dass wir jetzt einen Pressesprecher haben, was schon damals angefangen hat, dass wir sagen, ja, wir müssen ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit hinauswirken. Dass wir auch Kontakt zu anderen Organisationen pflegen. Ich war ja dann auch viel unterwegs. Ich habe auch diverse andere Gruppen besucht, auch so kleine Regionaltreffen und auch versucht, auch den Leuten zu vermitteln. Die GEP ist eben nicht die klassische Kritikerorganisation. Sie ist nicht die Neinsagerorganisation, sondern sie ist eine Forschungsorganisation. Sie möchte eben neutral und ergebnisoffen Dinge erforschen und Ergebnisse präsentieren. Und das war mein Versuch, so ein bisschen auch in die Szene hineinzuwirken, soweit es mir möglich war. Vielleicht mit keinem großen durchschlagenden Erfolg, aber so ein bisschen, glaube ich, ist ja doch noch erreicht, dass man doch ein etwas differenzierteres Bild der GP gewinnt. Und dass man zum Beispiel auch mit Kollegen etwa aus dem MOVE und CES mal redet, dort einfach sieht, dass vielleicht die Ansätze vieler Kollegen bei dem MOVE und CES sich ja auch gar nicht so sehr von dem unterscheiden, was die GP will. Dass auch viele Kollegen, die in der GUFO sind, auch eigentlich so etwas Ähnliches auch wollen, nämlich auch ein bisschen mehr Forschung, ein bisschen mehr Ergebnisoffenheit. Ich habe festgestellt, dass es Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, in allen Organisationen gibt. Und es war auch damals mein Bemühen, das so ein bisschen auch zu stärken, soweit es eben möglich ist. Gut, es war der Versuch, sozusagen ohne großes Tamtam auf der persönlichen Ebene, indem man einfach mal mit den Leuten, die betroffen sind, auch mal selber redet, indem man zu ihnen hinfährt. Also indem man zum Beispiel zu den DGUFO-Tagungen fährt, indem man vielleicht mal selbst eine Tagung organisiert, indem man versucht, einfach Kontakt zu halten, indem man einfach dafür sorgt, dass Menschen, die dann vielleicht aus Webauftritten, aus Zeitschriften bekannt sind, auch mal als Person gegenübertreten und dass man sieht, ja, ich habe hier einen Diskussionspartner, mit dem kann ich richtig seriös, vernünftig Dinge besprechen, diskutieren. Und wir können natürlich auch Unterschiede herausarbeiten. Wir können auch sagen, dass wir verschiedener Meinung sind. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Wir können durchaus sagen, dass vielleicht ein Alexander Knörr eine andere Herangehensweise und Zugangsweise und vielleicht eine andere Zielrichtung hat, als ich sie habe. Dass wir uns aber trotzdem mit gegenseitigem Respekt begegnen können. Und das halte ich für wichtig.
Findet das zu wenig Beachtung in der UFO-Szene, dass letztendlich hinter den Meinungen, Positionen und den oftmals auch sehr lautstark hervorgebrachten Argumenten Menschen stecken?
Ich glaube, das findet in der UFO-Szene noch viel zu wenig statt, dass man sich A, mal auch auf der menschlichen Ebene begegnet und auch mit Respekt, mit gegenseitigem Respekt begegnet. Zweitens haben viele auch ein Problem mit der Trennung zwischen Person und Institution. Also zum Beispiel, wenn ich damals als zweiter Vorsitzender der GEP aufgetreten bin, habe ich mal deutlich gemacht, diese Aussage, die ich euch jetzt mache, die sage ich in meiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender der GEP. Das muss nicht zwangsläufig hundertprozentig meine persönliche Meinung sein. Ich kann auch persönlich eine andere Meinung haben. Aber da, wo ich eben die Funktion habe, für die GEP zu reden, muss ich eben anders formulieren, als ich es für mich persönlich machen würde. Vielleicht würde ich auch persönlich sagen, oh Mann, dem Typen kann so gar nicht reden, das ist eine sehr zweifelhafte Person, also mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Das kann ich aber vielleicht in meiner Eigenschaft als offizieller Sprecher der GEP an der Stelle nicht sagen. Und diese Konzepte zusammenzubringen, haben manche Leute enorme Schwierigkeiten gehabt.
Es fehlt so ein bisschen das Fingerspitzengefühl.
Es fehlt auch ein bisschen das Verständnis. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, die GEP ist eine Organisation, sie ist ein Verein und ein Verein bildet sich zum Beispiel nach einer Abstimmung eine Meinung. Also wir haben über diverse Dinge gesprochen, zum Beispiel mit wem arbeiten wir zusammen, mit wem arbeiten wir nicht zusammen. Das haben wir auch auf der Mitgliederversammlung diskutiert und dann haben wir abgestimmt, dann kam eine Entscheidung raus. So, diese Entscheidung muss ich als zweiter Vorsitzender vertreten. Selbst wenn diese Entscheidung nicht mit meiner persönlichen Meinung übereinstimmt, gehört es zu meinem Selbstverständnis als zweiter Vorsitzender, genau das zu vertreten, was die Mehrheit der Mitglieder beschlossen hat. Und das zu verstehen, ist dann für manche Leute nicht einsehbar oder nicht nachvollziehbar, dass man eben auch eine ganz andere persönliche Meinung haben kann, die dann in bestimmten Punkten nicht mit dem, was der Verein meint, übereinstimmt. Aber so ist das nun mal.
Hat er das große Probleme bereitet seinerzeit? Also
nein, gar nicht. Also die Unterschiede waren ja nicht groß. Sie waren ja eher fein differenziert. Das hat mir keine Probleme bereitet. Das hat mich immer geärgert, dass man einfach nicht willens war, zu verstehen, dass es so etwas gibt wie GEP, wie meinetwegen auch die GUFO, wie meinetwegen auch eine CENAP als Institution, die eine offizielle Meinung hat und daneben gibt es auch persönliche Meinungen. Zum Beispiel gab es eine offizielle Meinung der MUF und CES zu bestimmten UFO-Fällen und es gab auch die Privatmeinung einiger Mitglieder, die eine völlig andere Meinung hatten. Das ist nun mal so. Und das muss man eben akzeptieren. Man muss dann halt sagen, ja, okay, also das ist jetzt so das Offizielle, wofür die Organisation steht. Und das ist jetzt immer eine andere Privatmeinung. Das kann sich nicht unbedingt, also das unterscheidet sich nicht unbedingt im groben Bild. Es ist nicht so, dass diese beiden Positionen diametral entgegengesetzt sind. Aber in Nuancen gibt es dann auch Unterschiede.
Du hast ja 2008 dann gesagt, ich will nicht mehr als zweiter Vorsitzender kandidieren in der nächsten Periode. Was waren denn dafür die Gründe?
Ich glaube, es war bei mir noch ein bisschen mehr. Ich habe ja zu der Zeit ja nicht nur diese Position zur Verfügung gestellt. Zum einen, weil ich denke, dass es auch nur eine Position auf Zeit ist und dass auch mal ruhig andere und wie ich stark hoffte, auch jüngere Leute in meine Fußstapfen treten. Gott, klingt das jetzt pathetisch. Aber, aber ich hätte es wirklich und ich fand es auch gut, dass auch jüngere Leute mal mehr Engagement gezeigt haben. Finde ich ganz wichtig. Und ich war an so einem Punkt angelangt, wo ich mir gedacht habe, jetzt hast du schon so lange so viel Ufologie gemacht, es wäre mal gut, eine Pause zu machen. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich muss mal mit dem Ganzen mal aufhören, ich muss auch mal den Kopf reinkriegen, ich muss auch mal was anderes machen. Und ich habe dann komplett die Ufologie mal für eine Zeit in den Nagel gehängt.
Ja, und deine Literatur verschenkt.
Genau, ich habe also fast alle meine Bücher, die ich hatte, verschenkt. Ein Großteil ist zur GEP-Bibliothek nach Lübenscheid gegangen, ein paar habe ich in interessierte Freunde und Bekannte gegeben. Ich wollte aber das Thema mal einfach für eine Zeit ausblenden, einfach mal so einen Schritt zurücktreten, einfach mal ruhen lassen, stehen lassen und einfach ein bisschen Distanz gewinnen.
Ich glaube, das ist dir ja auch ganz gut gelungen. Du hast aber trotzdem, wie ich so empfinde, wieder einen Schritt reingemacht. Hat dich das Thema dann doch nicht so ganz losgelassen? Oder?
Ja, ich glaube, das Thema UFO-Forschung ist nach wie vor interessant. Das Thema als Thema ist interessant. Auch deswegen, weil es sehr vielfältig ist. Es ist ja ein Thema, das sich wie kaum eine andere Forschungsdisziplin in einer immensen Weise interdisziplinär darstellt. Da ist ja alles drin. Da ist Naturwissenschaft drin, da ist Meteorologie drin, da ist ein bisschen Physik drin, da ist Kriminalistik drin, Sichern von Spuren, Forensik, Zeugenbefragung, Psychologie, bis zur Psychiatrie, Geisteswissenschaften. Also es ist unglaublich viel, was von dem Thema Ufologie zumindest am Rande angeschnitten wird. Und das ist spannend. Also das macht das UFO-Thema so spannend, dass man eigentlich sich in eine ungeheure Fülle an Einzelthemen einarbeiten kann, und auch einarbeiten sollte, um wiederum das UFO-Thema besser zu verstehen. Das ist sehr spannend, finde ich.
Nach wie vor.
Also nach wie vor ist gerade diese immense interdisziplinäre Aufstellung des UFO-Themas sehr spannend. Also ich kann jeden, der daran interessiert ist, der sich überhaupt so für UFOs interessiert, Mut zusprechen, sich für viele, viele, viele Aspekte der Forschung zu interessieren. Und je nachdem, was der Schwerpunkt man selber hat, ob man mehr geisteswissenschaftlich oder mehr journalistisch oder mehr naturwissenschaftlich interessiert ist, man findet immer einen Ansatzpunkt, der einen ans UFO-Thema ranbringt und die Chance, sich in viele andere Themen einzubringen und auch einzuarbeiten. Das ist ganz spannend. Das ist ein Appell, den ich auch gerne an alle Interessierten und besonders an die Vereinsmitglieder richten möchte. Bringt euch ein. Ihr habt bestimmt alle irgendwelche Dinge, die euch Spaß machen, die euch interessieren. Und dann schaut doch mal, ob diese Dinge auch irgendwo mit dem UFO-Phänomen zu tun haben. Und ihr habt bei uns die Chance, euch mit allen möglichen Themen einzubringen. Also egal, wo ihr herkommt, egal, was eure Interessen sind, es gibt häufig irgendwo doch so den einen oder anderen Schnittpunkt zum UFO-Thema. Und was uns, glaube ich, als GEP manchmal schwer gefallen ist in der Vergangenheit Und da muss ich auch mich auch selber kritisieren, das ist mir auch schwer gefallen. Wir haben es nicht geschafft, unseren Mitgliedern und unseren Interessierten zu vermitteln, dass ihre Beteiligung ganz willkommen ist. Wir haben es nicht geschafft, zu sagen, egal, was euch an UFO-Phänomen interessiert, bringt euch ein. Wir freuen uns darauf, dass ihr mitmachen wollt, dass ihr auch aktiv mitmachen wollt.
Na, ich glaube, gesagt haben wir das viel. Ich glaube, dass es letztendlich daran gemangelt hat, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen, wenn dann wirklich mal jemand sagte, hey ja, gib mir mal eine Aufgabe. Und da muss man dann am Ball bleiben und den Leuten halt wirklich Aufgaben geben und sie eventuell auch ein bisschen leiten. Und da hakte es, glaube ich. Gar nicht so sehr darum, daran, den Leuten klarzumachen, wir brauchen Hilfe, wir möchten Hilfe, sondern dann am Ball zu bleiben, wenn die Hilfe tatsächlich angeboten wurde.
Und genau das wollen wir jetzt auch tun, auch verstärkt tun. Und eine unserer Ideen, die wir so im vorletzten Jahr, ich glaube, das stecken wir schon ziemlich lange mit uns rum.
Ja, 2012.
Genau. Sag's.
Ja, August 2012 haben wir es angekündigt. Ja. Es ist echt unglaublich, wie lange das gedauert hat, das dann auf die Beine zu stellen. Inzwischen ist so viel Zeit verstrichen. Ich weiß gar nicht, was wir da alles gemacht haben in der Zwischenzeit.
Auf jeden Fall etwas anderes. Aber wir haben nicht nur die Idee gehabt, mal zum Beispiel eben diesen Podcast zu machen, sondern wir haben auch die Idee entwickelt, auch in der Region etwas anzubieten. Das ist so die zweite Sache, die uns am Herzen liegt, nämlich zu sagen, okay, es gibt ja bundesweit Mitglieder der GEP und auch andere Interessierte, auch Leute, die sich fürs UFO-Phänomen interessieren. Warum sollten wir nicht mal versuchen, in einer Region mal einen Stammtisch anzubieten, wo man sich mal ganz ungezwungen treffen kann und auch mal über das Thema diskutieren kann, auch über die verschiedenen Ansichten und Standpunkte, die man hat und vielleicht sogar auch mal gemeinsam irgendwas machen kann. Du hattest ja diese Idee schon vor längerer Zeit aufgeworfen. Was waren eigentlich die Beweggründe, also deine Beweggründe, mal an so einen UFO-Stammtisch zu denken? Und was ist die Idee dahinter? Wo möchtest du eigentlich mit dem Stammtisch hin?
Also die Idee liegt ja schon tatsächlich ein bisschen weiter zurück. Es ist ja immer mal wieder auch der Ruf von Mitgliedern laut geworden, die gesagt haben, ja, wir hätten schon ganz gerne mal irgendwie sowas, macht mal mehr Tagungen, wir wollen uns alle mal treffen oder so. Und das ist natürlich immer ein riesig großer Aufwand. Das kann man aber ein bisschen abfedern, indem man sagt, okay, wir müssen es ja nicht gleich so groß machen, wir machen es auf lokaler Ebene dann eben in klein, ohne großes Brimborium, dass man sich einfach mal trifft. Denn dieses Treffen, dieses Miteinander reden, dieses mal rauskommen, unter Gleichgesinnten sein und nicht nur virtuell, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der auch zur Motivation beiträgt. Und das war eben der Punkt, wo ich sagte, ey, machen wir doch hier auch nochmal so einen Stammtisch. Hier, das ist quasi die nördliche Region Deutschlands. Das ist ganz explizit in Hamburg, wo wir diesen Monat unseren ersten Stammtisch abgehalten haben. Ich glaube, in Berlin hat auch einer stattgefunden, was ich ganz großartig finde. Und wir müssen einfach mal gucken, wo sich das so hinentwickelt. Wir haben uns letztes Mal zu dritt getroffen. Ich hoffe, dass noch ein paar mehr werden im Laufe der Zeit. Und ich habe gar nicht so feste Vorstellungen davon, was da alles so passieren soll auf den Stammtischen, sondern gehe eher davon aus, dass wir uns da treffen, dass wir miteinander reden können. Und was sich daraus entwickelt, das werden wir ganz einfach sehen. Für mich im Vordergrund steht tatsächlich das persönliche Treffen, das Miteinander.
Und um da gleich Nägel mit Köpfen zu machen, wir haben ja uns schon etwas überlegt, nämlich erstens, wir wollen uns alle 2 Monate treffen, und zwar in jedem geraden Monat am jeweils ersten Freitag. Das ist die Idee. Also das kann man sich leicht merken, am ersten Freitag jeden geraden Monats machen wir in Hamburg oder in der Peripherie Hamburgs, das werden wir noch ganz genau feststellen, das wissen wir noch nicht ganz genau, wo es sein wird, wo es weiterhin sein wird, werden wir einen UFO-Stammtisch durchführen.
Genau, das wäre beim nächsten Mal dann direkt der 4. April.
So ist es. Also das wäre das nächste Treffen, was dann wieder bei uns ansteht. Genaue Zeit, genauer, also Uhrzeit, genauer Ort wird noch bekannt gegeben. Günther, gibt es da eine Möglichkeit, das auf die Webseite zu stellen?
Also wir haben ja schon einen Bereich auf der Webseite und die entsprechenden Termine geben wir da dann auch am besten bekannt.
Und zwar auf unserer Webseite www.ufo-forschung.de.
Richtig.
Genau, also da auf der Webseite wird das draufstehen. Und wer jetzt diesen Podcast hört und sagt, das ist interessant, da könnte ich ja vielleicht mal teilnehmen, der braucht nur auf unsere Webseite zu gehen, auf die Webseite DGIP, www.uforforschung.de. Und da werden die regionalen Treffen mit Ort und Uhrzeit angekündigt.
Genau, und zwar in der Navigationsleiste unter DGEP e.V. und dann geht man auf GEP Regionalgruppen und Stammtische. Noch ist der Bereich ziemlich übersichtlich, aber wir hoffen, dass im Laufe der Zeit da noch einiges dazukommt, dass sich noch Leute bereit erklären, Stammtische aufzumachen, vielleicht auch eine Regionalgruppe zu gründen oder dergleichen. Auch da war die GEP in der Vergangenheit sehr zurückhaltend, aber wir möchten uns ja gerne nach außen öffnen und das sind so die ersten Ansatzpunkte, die wir da jetzt fahren.
Gut, der Stammtisch dient dem Zwanglosen, aber schon auf das UFO-Thema bezogenen Meinungsaustausch.
Genau.
Das ist also das Ziel, was wir machen wollen. Wir freuen uns über weitere Teilnehmer. Und wer weiß, vielleicht sind wir schon beim nächsten Mal noch ein paar mehr. Das wäre doch
genau.
Schön.
Genau. Jetzt noch mal kurzer Umschwenk. Mirko,
ja.
In welche Richtung würdest du denn gerne mit diesem Audiocast hier gehen? Wie stellst du dir das denn alles so vor?
Also, ich würde gerne in die Richtung gehen, dass wir etwas machen, was anders funktioniert als zum Beispiel das UFOV, das ja doch von formaler Strenge gekennzeichnet ist. Und ich glaube, ein Audiocast sollte etwas sein, das etwas lockerer ist, ein Zwiegespräch ist, etwas, das man gut nebenbei hören kann, wo man vielleicht so die eine oder andere interessante Idee vermittelt. Das wäre so die Idee. Und ich glaube, es wäre ganz spannend, im Rahmen des Audiocast interessante Gesprächspartner zu finden, auch aus dem Rand der UFO-Forschung, die dann zum Thema einen Beitrag leisten können. Das wäre ganz schön. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht auch versuchen sollten, uns auch mit dem Audiocast auch thematisch zu beschränken auf das Suchephänomen, auf das Suchethema und auch zeitlich zu beschränken auf, sagen wir mal, eine Stunde, damit das Ganze auch für den Zuhörer überschaubar bleibt. Das heißt, wir müssen jetzt so langsam aufhören.
Ja, dann finden wir vielleicht noch ein paar abschließende Worte.
Ja, also erstmal kann ich sagen, es hat mich gefreut, dass wir mit dem Audiocast gestartet sind. Mhm. Es hat mich natürlich besonders gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen. Es würde mich besonders freuen, wenn der Audiocast möglichst viele Zuhörer findet. Und es würde mich auch freuen, wenn die Zuhörer uns auch ihre Meinung zum Audiocast sagen könnten.
Genau. Immer schön sachlich bleibt dabei, bitte. Und vielleicht kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, dass ich für das erste Interview Hans-Werner Peiniger, unseren ersten Vorsitzenden, vors Mikro geholt habe.
Nach diesem Ausblick wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Audiocast wieder dabei seid. Tschüss!
Ich schließe mich da an. Tschüss! Der GEP Insider Audiocast von Menschen und UFOs wurde Ihnen präsentiert von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V. Als vom Verein unabhängig erstellter Audiocast sind ausschließlich Mirko Marcelovic und T.A. Günther verantwortlich für den Inhalt und die Wahl der Gäste. Das Intro basiert auf dem Stück Ultra von Guru FX und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Frühere Ausgaben sowie weitere Infos über von Menschen und UFOs finden Sie im Internet unter ufo-menschen.alien.de.